ARD. Meilensteine. Alben, die Geschichte machten.
Die Schuld, im Krieg des Rock'n'Roll überlebt zu haben.
Es ist einfach ein hochtherapeutisches Album.
Wenn ich die Zwiebel häute, das kommt ja immer noch eine andere Schicht.
Und der Aspekt, der die Männertanzgruppe interessiert hat, war im Prinzip nur diese Blutsbruderschaft.
Er ist rausgegangen als Kämpfer für den Rock'n'Roll, für eine Freiheit, die er aber so nicht mit nach Hause nehmen konnte. Und einige sind da draußen auf der Strecke geblieben.
Ich bin Frank König, hallo. Wir sind immer wieder verblüfft über die vielen tollen Beobachtungen, die ihr da draußen zu unseren Folgen macht und an uns weiterleitet. Heute sind Stefan und Katharina aus der SWR1 Musikredaktion dabei. Hallo ihr zwei.
Hi.
Hallo.
Und die beiden waren auch bei der Folge zu Still Crazy After All These Years von Paul Simon dabei. Und als es um den Titel My Little Town ging, ist Stefan eine gewisse Ähnlichkeit zu Ein ehrenwertes Haus von Udo Jürgens aufgefallen. Wir hören nochmal rein.
Sogar jetzt der Schluss. Ich habe es übereinander gelegt. Ja. Das klingt nicht gut, aber wo seine ihre Klavierfolge kommt.
Ja!
Also Paul Simon kann es nicht von Udo Jürgens haben, aber vielleicht hat Udo Jürgens Paul Simon Platten gehört.
So sicher waren wir uns da. Aber Stefan, du behauptest also, Udo Jürgens hätte sich womöglich von Paul Simon inspirieren lassen. Jörg Scheidt aus Hof sieht das anders. Er hat an meilensteine.swr.de geschrieben und darauf verwiesen, dass tatsächlich das ehrenwerte Haus als Single vor Still Crazy rausgekommen ist. Und ich ergänze, das Album Meine Lieder, auf dem sich ein ehrenwertes Haus befindet, ist sogar schon von 1974. Danke Jörg, damit ist klar, wenn überhaupt hat sich Paul Simon von Udo Jürgens inspirieren lassen. Ich halte das aber für inzwischen eher unwahrscheinlich, soweit dazu.
Ja, aber das ist egal. Es war eine Assoziation und ja. Ihr seid alle verrückt da draußen. Macht weiter so.
Heute geht es um ein Album, das kann ich glaube ich sagen, das mich ganz besonders geprägt hat. Es liegt mir sehr am Herzen im wahrsten Sinne des Wortes. Es geht um Pete Townsends White City, a novel. Das Album heißt wie ein Roman und das hat einen Grund. Pete Townsend, sozusagen der Erfinder der Rockoper, will es nochmal wissen. Nach Tommy und Quattrofinia und dem nicht umgesetzten Lifehouse will er nun wieder eine ganz große Geschichte erzählen. So eine Art Adaption von Quattrofinia für die 80er Jahre. Wieder multimedial umgesetzt. Der großen Zeit der Alben prophezeit Townsend ein baldiges Ende. Schon 1985 will er die gleiche Geschichte in einem Film und in einem Album erzählen. Darin sieht er die Zukunft. Das ist mit Erscheinen dieser Meilensteine-Folge 40 Jahre her. White City, a Novel ist am 11. November 1985 rausgekommen. Und die Nummer hier geht mir seitdem nicht mehr aus dem Ohr. Warum das so bei mir ist, erzähle ich euch später. Pete Townsend hat Mitte der 80er eine Therapie gemacht, die Traumata seiner Kindheit aufgearbeitet, die emotionale Vernachlässigung durch die Eltern und natürlich die Verletzungen, die viele Nachkommen der Kriegsgeneration und Nachkriegsgeneration mit sich tragen. Und er fragt sich, ähnlich wie Herbert Grönemeyer ein Jahr zuvor, wann ist ein Mann ein Mann? In einem Interview des französischen Fernsehens sagte er 1985 über sein Leben als Rockstar und Mastermind von The Who: Ich habe geraubt und geplündert, Hotelzimmer verwüstet, mein Geld bekommen und bin nach Hause zurückgekehrt. Fast wie jemand, der in der Armee oder in einer Kommandotruppe war. Und dann wurde ich wie ein Mensch zweiter Klasse behandelt. Tatsächlich war ich als Teenager lange Zeit verwirrt. Ich erinnere mich, dass ich einmal zu jemandem gesagt habe, wir arbeiten so hart und zahlen all diese Steuern, aber niemand gibt uns jemals einen Orden. Auf diesem Album verleihe ich mir endlich selbst meinen ersten und letzten Orden. Und dieser Orden ist genauso wertlos wie alle Orden, die Menschen aus dem letzten Krieg am Volkstrauertag mit sich herumtragen. Der Orden ist ein trauriges Symbol. Er steht für Tragik und Sinnlosigkeit. Für Männer, die gestorben sind, hat der Orden eine Bedeutung. Aber für Männer, die überlebt haben, bedeutet der Orden die Erinnerung an verlorene Freunde. Die Erinnerung an vergossenes Blut, das offenbar keine Bedeutung hat. Ein Orden bedeutet Schuld, die jemand empfindet, weil er überlebt hat und seine Freunde nicht. Ich empfinde diese Schuld. Ich empfinde Schuld, weil ich überlebt habe und Keith Moon nicht überlebt hat oder weil Brian Jones nicht überlebt hat. Und der Orden ist in gewisser Weise dessen Symbol. Was für eine krasse Selbsterkenntnis. Und an anderer Stelle sagt er, mein Vater hat es getan, mein Großvater hat es getan und ich musste es im Rock'n'Roll tun. Um sich selbst zu finden, ist Pete Townsend dann zurückgegangen in das Londoner Viertel, in dessen Nähe er aufgewachsen ist, White City im Londoner West End, eine Sozialwohnungssiedlung. Wir beamen uns ins Jahr 1985. In UK regiert noch immer die eiserne Lady Margaret Thatcher von den Tories. Sie betreibt eine neoliberale Politik der Privatisierung und Deregulierung. Damit bringt sie insbesondere die Gewerkschaften gegen sich auf. Arbeitslosigkeit und soziale Spannungen sind die Folge. Auch das spiegelt sich auf White City in Novel wider. Ein Beispiel ist der große Bergarbeiterstreik, der 1985 endet. Ein Jahr lang streiken britische Bergarbeiter gegen die Politik Thatchers, am Ende erfolglos. Resignation macht sich in der Arbeiterschaft breit und vertieft die gesellschaftliche Spaltung. Aber es gibt auch positive Nachrichten aus UK. Bob Geldof und Mitch Ure rufen Live Aid ins Leben, das bis dahin größte Benefits-Konzert der Geschichte. In London und Philadelphia treten viele Weltstars auf und setzen sich für die Hungerhilfe in Afrika ein. Auch The Who sind dabei. Ihr Auftritt fällt allerdings in die Kategorie besser wär's wohl mit Probe geworden. Lassen wir das Thema. In Wimbledon gewinnt ein gewisser Boris Becker aus Lyme. Er ist gerade mal 17 Jahre alt. Und die britischen Jahrescharts führt Jennifer Rush an. The Power of Love. Achtung, Insiderwitz, Heidis Sternstunde in der Rush-Hour oder so. Der nächste 80er Meilenstein wird Monarchie und Alltag von den Fehlfarben sein.
Keine Atempause, Geschichte wird gemacht, das geht voran.
Monarchie und Alltag passt ja auch irgendwie ins Vereinigte Königreich und zu White City. Katharina, erzähl uns die Vorgeschichte zum Album.
Und ich fange am besten tatsächlich in der Kindheit von Pete Townsend an, weil seine Kindheit auf diesem Album White City eine ganz, ganz große Rolle spielt. Er ist ja am 19. Mai 1945 geboren, also 11 Tage praktisch nach Kriegsende, nach dem Zweiten Weltkrieg, in Chiswick. Das ist ein Stadtteil im Westen von London. Der liegt praktisch auch in diesem ganzen Ding, wo er auch viel gelebt hat. Also in Twickenham hat er gelebt. Mhm. Der ist noch ein Stückchen weiter westlich. In Richmond hat er sehr lange gelebt. Dann kommt Chiswick, dann kommt Hammersmith und dann oben drüber kommt White City. Er hat auch in Acton gelebt. Mhm. Da hat er seine Jugend verbracht. Wieder zurück bei den Eltern und dann auch in Ealing. Da war er auf der Kunstschule und so weiter. Also alles spielt sich so im Westen von London ab, für ihn auch tatsächlich sein Leben. Und sein Vater, Cliff Townsend, der war Saxophonist, Profimusiker. Ja, der hat in der Royal Air Force Dance Band gespielt, war viel auf Tour. Seine Mutter, Betty Townsend, war Sängerin, auch viel auf Tour. Was zur Folge hatte, dass er tatsächlich bei der Großmutter groß geworden ist. Emma Dennis, also die Mutter von seiner Mutter, also von Betty Townsend. Und die war tatsächlich ein bisschen schräg, wenn ich das so formulieren darf.
Vorsichtig ausgedrückt.
Vorsichtig ausgedrückt. Und Pete Townsend hat auch später, und das spielt auch auf diesem Album eine große Rolle, in einer Therapie erkannt, dass seine Großmutter ihn emotional misshandelt hat. Das ist ein großer Baustein für dieses Album. Auch ein großer Baustein für dieses Album ist der Großvater.
Ich glaube auch die Eltern haben, er hat irgendwann mal gesagt, die hatten für alle Zeit meinen Vater, nur für mich nicht.
So, genau, aber, ja. Die haben ihn ja auch praktisch weggedrückt.
Gehabt, ne?
Ja, die haben ihn ja auch weggedrückt zur Großmutter und so. Tatsächlich als er 5 Jahre alt war, haben sich auch die Eltern getrennt. Das war eine unstete Beziehung. Dann haben sie sich immer wieder auch angebahnt. Sie kamen auch wieder zusammen. Deswegen ist er dann auch irgendwann zu ihnen nach Acton gezogen, also auch wieder weg von der Großmutter. Also es war wirklich ganz, ganz unstet, möchte ich sagen. Und der Großvater, auf den möchte ich aber nochmal zurückkommen, der Großvater, also der Mann von der Großmutter, bei dem er groß wurde, Fred Dennis, der war auch Musiker und Schausteller. Und der spielt auch eine ganz, ganz große Rolle, weil der hat Banjo gespielt und Gitarre. Und Pete Townsend hat auch als Jugendlicher eben Banjo und Gitarre gespielt und hat dann zuerst mit John Entwistle auch eine Jazzband gegründet und so weiter. Mhm. Und dann kamen ja erst die anderen auch dazu. Also das einmal grob zu den familiären Umständen, in denen er groß geworden ist. Dann kam der ganz große Erfolg mit The Who, das lasse ich jetzt mal aus.
Ja.
Und dann die Lebensumstände Mitte der 80er. Was war passiert vorher? Keith Moon war gestorben, 1978. Pete Meaden war gestorben, also praktisch der Mod-Vater, der sich selbst auch als The Face gesehen hat, also der Anführer dieser ganzen Mod-Kultur, der den Style vorgegeben hat, der The Who gesagt hat, wie sie sich anziehen sollen, dass sie praktisch auch diejenigen sein sollen, die als Anführer dieser ganzen Mod-Kultur gelten sollen. Und Kit Lambert. Der war 1981 verstorben, auch Manager von The Who, der diesen künstlerischen Aspekt bei Pete Townshend immer auch als Künstler gesehen hat, der die Avantgarde ein bisschen mit reingebracht hat und so weiter. Und die waren alle tatsächlich an Alkohol- und Drogenproblemen gestorben. Mhm. Und das hat was gemacht mit Pete Townshend. Zudem hatte Pete Townshend Eheprobleme mit Karen, 3 kleine Kinder zu Hause, klein, ein Kind knapp über 10 und alle anderen drunter. Das Ende von The Who, da begann eine Sinnsuche. Die haben natürlich erstmal probiert weiterzumachen, aber es hat nicht so richtig funktioniert. Und dann hat Pete Townshend angefangen, eine Therapie zu machen. Und diese Therapie ist die Grundlage für dieses Album, für White City.
Und ich glaube, Townshend selber hatte ja auch Alkohol- und Drogenprobleme, ne?
Ja, genau, dann Anfang der 80er, genau. Ja. Also es stürzt ihn in eine Krise. Ja. Er hat eine Depression, auch eher Alkohol- und Drogenprobleme. Und dann macht er eben auch diese Therapie, um wieder da rauszukommen. Und er schreibt die Geschichte von White City praktisch nieder. Also die Geschichte auch ein bisschen seiner Kindheit. Auch diese Nachkriegskindheit, die auch hier eine große Rolle spielt. Und und dann war er mit Eric Clapton zusammen im Kino und hat sich den Prince-Film Purple Rain angeguckt.
Gute Entscheidung, würde ich sagen.
Wie viele andere auch.
Ja, es hat ihn jedenfalls beeindruckt.
Es hat ihn sehr beeindruckt. Ich werde nachher noch etwas darüber reden.
Ja.
Gut, dann würde ich mal aufs Konzept kommen.
Ja.
Das Konzept von White City ist im Prinzip die Fortsetzung von Quadrophenia. Jimmy, man weiß nicht am Ende, ob er stirbt oder nicht, aber Jimmy taucht hier wieder auf.
Also hat er doch überlebt. Wir können uns alle Diskussionen sparen. Ja? Genau.
Aber Jimmy ist natürlich älter geworden. Er ist jetzt so Mitte 20, also 25, 26. Und Pete Townshend hatte gleich die Idee, eben, das hast du eben schon angedeutet, Frank, einen Film zu drehen und ein Konzeptalbum zu schreiben. White City hat sich für ihn dann angeboten, also er hat natürlich ein Sujet gebraucht, möchte ich sagen. Und White City ist im Prinzip das Sujet, was er aufmacht, auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Also diese White City in London, ich habe es eben schon angedeutet, liegt nördlich von Hammersmith. Da ist noch Shepherd's Bush dazwischen, das ja auch wichtig war für die Karriere von The Who, weil sie hier angefangen haben, ja, so. Und da oben drüber, nördlich davon, liegt eben White City, einer der ersten großen Sozialwohnsiedlungen in London. Und es gab auch eine Werbeanzeige für diese Siedlung, die noch vor dem Krieg eigentlich gebaut wurde. Eine Kleinstadt, die das neue Großbritannien beherbergen würde. Das war die Idee. Und die Straßennamen darin haben tatsächlich auch noch viel mit dem Kolonialismus zu tun. Es gibt die Commonwealth Avenue und dann kreisen darum die Australian Road und die South African Road und der Canada Way und India Way und auch die Straße, in der das Coverfoto aufgenommen wurde, befindet sich alles in einem Quadrat sozusagen. Aber das war die Idee. Warum? Weil Pete Townshend das als Metapher benutzt. Also Pete Townshends Idee von seiner eigenen Kindheit in der Nachkriegszeit gleichzusetzen mit dem Untergang des British Empire durch Krieg. Und das hat verschiedene Ebenen eben auf diesem Album. Und dann kommt noch die Idee der Apartheid dazu, was ja auch Mitte der 80er ein großes Thema war, nämlich die Idee eines staatlich organisierten Systems der Rassentrennung von Schwarz und Weiß. Und für Townshend war das
in Südafrika.
Genau. Und für Townshend war das eine Liebesbeziehung, die schiefgelaufen ist, im übertragenen Sinne. Deswegen sind seine Hauptcharaktere Jim und Alice, die eben durch äußere Umstände daran gehindert werden, richtig zusammenzufinden. Und dann gibt's noch ein paar Ebenen und Themen auf dem Album, die möchte ich ganz kurz aufmachen. Und zwar, das eine Thema ist die Sinnlosigkeit von Krieg. Und auch gleichzeitig das schwindende Ansehen von Soldaten, die im Krieg waren, also Männern.
Ja.
Die Tragödie der, Pete Townsend nennt es selber so, der Entmannung, weil es schwer war, Arbeit zu finden.
Okay.
Also in einer Gesellschaft anzukommen, gebraucht zu werden und so weiter.
Gut, das haben wir ja speziell in den 80er Jahren dann auch das Problem.
Genau. Mhm. Ein weiteres Thema ist der Vormarsch des Feminismus und die Idee finde ich besonders interessant. Und zwar sagt Townsend, es geht um die Fähigkeit von Frauen, Kinder zu bekommen und die großzuziehen. Und jetzt kommt der entscheidende Gedanke und in dem Moment, in dem Frauen die Kinder großziehen, gestalten sie die Zukunft. Das heißt, den Männern ist eigentlich, obwohl sie denken, dass sie die Zukunft gestalten, die Zukunft verwehrt.
Mhm. Weil eben dieses Modell des Kriegers und so ausgedient hat. Weil
und die Frauen zu Hause, die Kinder, also die nächste Generation prägen und erziehen. So wie er es ja auch erlebt hat mit seiner Großmutter. Ja?
Mhm.
Und dann geht es natürlich auch noch um den Bruch mit alten Traditionen und ganz wichtig, das Symbol des Ordens. Wir sehen ihn auf dem Plattencover.
Ich hatte es ja eben in dem Zitat schon mal mit drin. Ne?
Genau. Und der Orden symbolisiert ganz stark das Thema Schuld. Und für Townsend besonders die Schuld, im Krieg des Rock'n'Roll überlebt zu haben. Er ist rausgegangen praktisch als Kämpfer für den Rock'n'Roll, für eine Freiheit, die er aber so nicht mit nach Hause nehmen konnte. Und einige sind da draußen auf der Strecke geblieben.
Krasse Metapher.
Nämlich Keith Moon, Brian Jones, hast du schon angedeutet, und für ihn ja auch Kit Lambert und Pete Meaden. Das waren alles Opfer praktisch des Rock'n'Roll, des Krieges, in den er gezogen ist.
Wow, was für eine therapeutisch epische Geschichte. Stefan, warum ist für dich ein Meilenstein?
Ich muss da ein bisschen lächeln. Also was er da an diesem Album alles aufbaut und welche Metaphern, wir werden sie nicht alle lösen können. Also ich sehe das nicht ganz so, wie Townsend es sieht. Also ich meine, das ist Rock'n'Roll mit Krieg zu vergleichen. Ich glaube, er sagt auch noch, dass das ist ja dieses Großvater-Zitat. Da geht es ja darum, dass sein Großvater, sein Vater im Krieg waren und er war das auch. Und der Krieg ist Rock'n'Roll. Also boah. Aber gut, er hat ja eine Lösung gefunden, sich zu therapieren und ein großer Therapieansatz war dieses Album. Insofern gehört das alles dazu. Also für mich führt, ich sag's jetzt vorab, einfach auch manchmal viel, viel zu weit, in welche Richtung er da denkt. Aber
für mich nicht.
Ja klar, auch das werden wir hören, warum. Also kommen wir zum Meilenstein. Ja. Also das ist ganz klar, wir hatten schon so Stichwörter The Who und das Erbe von The Who und die Trennung von The Who. Und das ist einfach eine ganz besondere Art und Weise, wie Townsend dieses Erbe von The Who, das er natürlich mit sich rumträgt. Wir haben es ja auch gehört, die Schuld gegenüber Keith Moon und so weiter. Und wie er das im Sound der 80er aufgehen lässt. Also in einer Zeit, wo wir von diesen Classic, von diesen 60er, 70er Bands, von diesen Rockriesen eigentlich schon uns langsam entfernen und der nimmt es mit und nimmt es in diesen 80er Sound mit rein und als Rahmen wählt er auch noch eine Form, die ihm seit Tommy Quattrofin ja einfach erfolgreich gemacht hat. Aber er sagt bewusst, ich nehme jetzt nicht mehr die Rockoper. Also das ist zu groß, das ist zu alt, das passt nicht mehr. Ich brauche irgendwie ein neues Konzept, ich brauche ein neues Konzeptalbum und er wählt die Form, die wir schon hier genannt haben, a novel. Ein Roman, eine Art Rockroman. Das klingt natürlich auch ein bisschen eine Platte, wie kann das ein Roman sein? Ein Roman ist was zu lesen. Gut, da sagt er aber auch klipp und klar, ich habe vorher 3 Jahre beim Verlag als Lektor gearbeitet. Das war auch so in meinem Kopf drin, plötzlich in Büchern zu denken.
Ja.
Und ich habe ein Zitat gelesen, dass er den Grafiker gefragt hat, kannst du das nicht draufdrucken, das wäre geil. Und dann überrascht war, dass es tatsächlich auf dem Plattencover drauf stand.
Ja.
Weil das war so eine Leidenschaft von ihm. Er hat da sehr intensiv gearbeitet, ich glaube bei Faber und Faber im Verlag, als Lektor 3 Jahre lang. Und da hat er viel mit Büchern zu tun. Aber ich schweife ab. Und die Songs, hat auch Katharina immer gesagt, beschäftigen sich natürlich mit seiner Vergangenheit. Und das Besondere an dem Album ist, ich glaube, man merkt es und es ist vor allem für ihn auch was Besonderes und das macht es auch zu diesem Meilenstein. Er tritt aus der Beobachterrolle heraus. Also er ist nicht mehr der Szenerien beobachtet und diese beschreibt, sondern er ist das Objekt dieses Konzeptes selber. Er beschreibt seine Kindheit, Er beschreibt die Situation in White City, er beschreibt die Situation der 60er Jahre. Es ist, wenn man nachher die Ebenen durchdenkt, ist es schon ein bisschen kompliziert, ja, weil die Situation ist eigentlich seine Kindheit, also 60er Jahre. Im Film ist er aber in den 80er Jahren. Und wenn wir heute White City sehen, dass er schon sehr stark gentrifiziert ist, das heißt, da wurde wie überall die Wohnung aufgekauft und heute für hohe Miete oder hohe Preise verkauft. Die haben ein riesen Einkaufszentrum.
Könnte man eigentlich einen zweiten Teil machen, ne? Weil zu der Zeit war das noch ein wirklicher sozialer Brennpunkt mit viel Migranten.
Und auch wegen Margaret Thatcher natürlich, wegen der Eisernen Lady. Da haben wir viel in den Meilensteinen schon drüber geredet, was das in England mit der Bevölkerung und mit der Gesellschaft getan hat. Und das gehört auch dazu. Aber es ist manchmal, ich habe mich da manchmal total verfangen. Wo bin ich denn jetzt? Auch das löst er natürlich sehr gut auf dem Album. Und was das Album sehr groß macht, ist, finde ich, dieser Mix aus typischen Townsend-Elementen. Ich finde ja, die Melodien, die er hier bringt, gehören mit zu den besten, die er überhaupt jemals komponiert hat selber. Und die packt er in den Sound der 80er. Dieses, ich nehme das Alte mit in eine neue Zeit und setze es dort für mich neu um. Es klingt nicht so wie das Gängige, aber es klingt auch nicht mehr wie das Alte. Und das macht das Album aus.
Die Meilensteine sind eine Produktion von SWR1.
Den Meilensteine-Podcast gibt es in der ARD-Audiothek und wer ihn abonniert, verpasst keine Folge. Und natürlich noch dieser Hinweis. Am 14. November 2025 sind wir mit den Meilensteinen on Tour. Wir gastieren im Zirkus Maximus in Koblenz. Ihr könnt dabei sein, wenn wir über Paranoid von Black Sabbath sprechen. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes auf swr1.de oder natürlich auf der Webseite vom Zirkus Maximus in Koblenz. Legen wir also los mit dem Opener. Hier ist das unwiderstehliche Give Blood und wir hören förmlich, wie das Blut durch die Adern gepumpt wird. Ein genialer Spannungsaufbau für eine Opener-Nummer, oder?
Ja, vor allem, wenn du die Platte auflegst und dann erstmal auch warten musst, bis du was hörst. Ja. Ich habe ja erstmal lauter gedreht.
Ja, und dann kriegst du aber...
Und dann ballert es aber so richtig, ja.
Ist das wieder ein Ist-meine-Anlage-kaputt-Moment?
Ja, genau.
David Gilmour mit seinem... Ja.
Das ist original vom The Wall-Album. Ja. The Wall Teil 3, glaube ich, hat diesen Part schon...
Und dann wieder die kleinen Melodien unten drunter, die wir schon bei Barbara Riley hatten, ne? So ähnlich.
Absolut.
Und der Bass. Unglaublich.
Es ballert einfach. Ja.
Give Blood! Die Nummer schreit ja förmlich danach, dass wir sie musikalisch auseinandernehmen. Machst du gleich, Stefan, aber erstmal die Frage an Katharina. Ein Aufruf zum Blutspenden? Um was geht's in dem Song genau?
Tatsächlich gab es den Song mal als Aufruf zum Blutspenden und zwar zum Weltblutspendetag am 14. Juni 2021 war das der Titeltrack.
Okay.
Also, worum geht's? Es ist ein Appell, dass wir nicht vorschnell in Krieg oder Straßenkämpfe uns reinziehen lassen sollen. Und das ist einfach sinnlos und zwecklos, da irgendwie mit Gewalt zu agieren. Auf jeden Fall beendet Pete Townsend diesen Song mit der schönen Zeile Give love and keep blood between brothers. Also es geht auch so um Blutsbrüderschaft für ihn. Und die Idee, dass Blut nur zwischen Brüdern weitergegeben werden kann und dass die Bindung stärkt. Das ist sozusagen die Idee.
Also die Blutsbrüderschaft natürlich als Metapher gedacht.
Als Metapher gedacht, also im Prinzip...
Anstelle des Blutvergießens.
Genau. Und die Idee, dass jemand bereit ist zu kämpfen für etwas, an das er glaubt. Mhm. Also es ist auch so echt so ein Empowerment-Song.
Immer wieder haben wir darüber gesprochen, dass Songs, wenn sie einmal in der Welt sind, ihr Eigenleben entwickeln. Da ist der Künstler mit seiner Geschichte und seiner Aussage Und da sind wir, die einen Song hören, der in unserem Kopf und unserem Körper eine ganze Reihe von Reaktionen auslöst. Ich fand Giftblatt seit dem ersten Hinhören grandios. Jetzt kommt meine ganz persönliche Geschichte. Vor einigen Jahren war ich ausgebrannt, Burnout, wie man zu diesem Zustand neudeutsch sagt. Ich habe auch eine Therapie gemacht und der Therapeut hat mir unter anderem empfohlen, diesen Song zu verinnerlichen. Für mich ist es dieses Bild, dass du nicht mehr Blut, sprich Energie spenden kannst, als du es selber für andere geben kannst, weil du musst ja selber auch noch leben. Das ist meine Interpretation und heute kann ich sagen, dass der Song mit dieser Einsicht eine heilende Wirkung hatte. Und ja, mit dem Thema der Wunden des Krieges und wie sich das in Familien über Generationen weiterträgt, habe ich mich auch auseinandergesetzt. Und natürlich hat das auch mit Musik zu tun. Wer sich für solche lebensverändernden oder kommentierenden Songs interessiert, dem sei der Podcast Pop und Pubertät empfohlen. Marc Hofmann und Klaus Bieler sind die Hosts. Beide waren ja schon bei den Meilensteinen zu Gast und ich habe die beiden auch in ihrem Podcast besucht und unter anderem von meinen eigenen life-changing Songs erzählt. Wir verlinken die beiden Folgen in unseren Shownotes. Doch jetzt nochmal zurück zu Kathi und Giftblatt. Pete Townsend selbst spielt in der Nummer nur eine Nebenrolle. Wie kam es dazu?
Ja, er hat sich drei Musiker ins Studio eingeladen und zwar drei Lieblingskünstler, wie er sie selber nennt. Simon Phillips am Schlagzeug, Pino Palladino am Bass und David Gilmour von Pink Floyd. Lustigerweise hat er die irgendwie nicht richtig terminiert. Also so, dass Simon Phillips irgendwie eine Woche früher kam und das Schlagzeug irgendwie schon aufbaute und dann auch David Gilmour dazu kam und dann hat irgendwie noch ein Bass gefehlt und dann hat er Pino Palladino angerufen und hat gesagt, komm mal schnell vorbei, wir sind hier gerade im Studio. Das Studio, das ist auch ganz interessant, das nennt sich Eel Pie Studio. Pete Townsend hat ganz oft seine Home-Studios einfach Eel Pie Studio genannt. Mhm. Das heißt, hier im Speziellen befinden wir uns in The Boathouse. Und das ist ein Studio, das liegt direkt an der Themse in Twickenham. Und er hat gewohnt in der Nähe von der Eel Pie Island und konnte dann immer, lustiger Fun Fact, mit dem Boot zum Studio fahren, weil er keinen Führerschein hatte in der Zeit. Genau, und ist dann immer dahin gedüst. Auf jeden Fall ein schnuckeliges Bootshaus, praktisch direkt an der Themse. Und genau, dort saßen sie. Und Townsend hatte eigentlich keinen Song. Also es gab nichts, was sie aufnehmen hätte können.
Ja, es war alles viel zu früh.
Ja, es war alles viel zu früh. Und dann hat er in einer alten Kiste gekramt und hat ein altes Demoband gefunden. Das hat er einfach abspielen lassen. Und hat gesagt, mach mal so ein Ricky-Ticky-Ding.
Wie bei The Wall, glaube ich.
Ja, genau. Und dann haben sie einfach, kann man wirklich so sagen, drauf losgespielt. Ja? Was vielleicht noch erwähnenswert ist, ist, dass David Gilmour auch in diesem Bootshaus vorher aufgenommen hat mit Pink Floyd. Die haben nämlich dort The Final Cut in diesem Studio schon auch produziert. Also die Verbindungen waren schon auch eng zu Pete Townsend, weil das war sein Studio.
Okay.
Ja? Und genau, und dann kam es zu der Session und dann haben sie alle ihren Teil dazu beigetragen und da übergebe ich jetzt gerne Stefan.
Ach so, ja.
Ja, also ich wollte noch kurz sagen, interessant war ja auch, dass Pete Townsend selber gesagt hat, ich mache da fast gar nichts, ich schreie immer nur Give Blood.
Ja, genau. Also er hat einfach gesagt, alle fünf Minuten schreie ich Giftblatt. Genau.
Ja, ich möchte da eingreifen. Also, dass er keine Rolle einnahm. Er hat gesungen auf dem Song. Und das hat er sehr, sehr, sehr gut gemacht. Stimmt. Das muss man wirklich tun.
Also, ja, bei den Sessions ist es halt entstanden, dass er die ganze Zeit Giftblatt und daraus ist dann quasi der Rest vom Text entstanden.
Die Geschichte, die Katharina hat das ja richtig gesagt, hat ihn einfach eine Woche zu früh gebucht. Und wenn du dann eine Woche hast, nichts für die. Und es war, glaube ich, mehr als ein Demo. Er ist dann nach Hause gelaufen und hat eine Kiste ins Studio geschleppt, wo lauter Demo-Bands da waren. Ja. Quasi als Beschäftigungstherapie, hört mal hier rein, macht mal. Und dann haben die da gemacht, Teil 1, also das Intro haben wir eben gehört, das ist ja dieses gewaltige Intro und wer ein bisschen auf The Wall mal Pink Floyd hört, wird auch so ein bisschen diesen Sound wiederfinden. Aber lass uns noch ein paar andere Sachen anhören. Und weil wir ja schon über Simon Phillips am Schlagzeug, David Gilmour an der Gitarre zwei Meister ihres Faches haben, konzentriere ich mich auch jetzt mal auf die Arbeit der beiden im Song und ja, nicht zu vergessen natürlich der Mann, der Give Blood ordentlich anschiebt, das ist am Bass Pino Palladino.
Wunderschöner Aber Bass,
starten wir mit dem Intro, Simon Phillips treibt an, 16. Figuren auf dem Hi-Hat, eine Snare, die sich nicht nur auf 2 und 4 begrenzt und dazu, Wahnsinn, so eine synkopische, sehr rhythmische Bass-Drum und er hat das selber mal alles als Dampfzug verglichen und wir hören uns mal die Drums an. Wir hören die 16er, die guten Rhythm.
Aber hört euch mal die Bassdrum an, was die macht. Tick, tick,
tick. Brauchst du einen schnellen Fuß?
Ja.
Ich finde den Phil so stark. Also Phil ist das, wenn man mal in einen anderen Teil wechselt, dann spielen die Schlagzeuger immer lustige Sachen.
Weißt du, was meine Assoziation war? Also das gibt so ein paar Stellen in dem Song, wo ich denke, es ist Herzschlag am Anfang und zwischendurch gibt es Herzrhythmusstörungen. Weil das so häufig plötzlich,
schön,
ne?
Sehr schön.
Ja. Plötzlich kommst du, oh, kommt er jetzt auf die Eins wieder raus? Er kommt natürlich, aber du kriegst erstmal einen Schreck, ne?
Kommen wir noch zu einer schönen Stelle, die genau dem entspricht, wenn man uns sehen.
Entschuldigung.
Aber jetzt kommen wir, eigentlich ist das eigentlich zu meinem Lieblingsinstrument bei der ganzen Aufnahme, das ist Pino Palladino am Bass. Er spielt fretless Bass, das heißt, dieser Bass hat keine Bünde. Das heißt, bei ihm können die Töne ineinander gleiten.
Quasi wie bei einer Geige oder beim Cello.
Man kann so einen singenden Klang erzeugen. Und wir hören uns jetzt mal seine Bassfigur an im Intro. Am Ende spielt er so eine sehr schnelle Bassfigur, die er dann im Song in verschiedenen Variationen nochmal aufgreift. Wir hören mal rein, Pino Palladino. Also das sind diese kleinen Sechzehntelfiguren, die und im mit den Drums treibt das den Song so. Das ist Pino Palladinos Signature Bass Sound. Ja? Wenn du einen fretless Bass brauchst, ruf Pino Palladino an. Jetzt kommen wir zu David Gilmour, über den haben wir gesprochen. In der Tat, das Pink Floyd Album war wichtig, auch für die Freundschaft der beiden, weil da waren damals auch Pete dabei und hat gesagt, boah, ich mag das alles, was ihr so treibt. Und Katharina hat schon gesagt, er hatte da aus Verlegenheit von Pete Townsend, der nicht wusste, was mache ich mit den Jungs eine Woche lang, nur die eine Anweisung, mach mal so ein Ricky-Ticky-Ding. Und ich rufe dann alle 5 Minuten Give Blood ins Mikrofon und dann schauen wir mal, was passiert. Also es war eine gewisse Hilflosigkeit in dieser Woche. Und so klang dann das Ricky-Ticky-Ding.
Boah.
Es klingt nach Pink Floyd, wir
kennen es. Ja, aber es klingt aber eben auch nach diesen The Who-Miniaturen.
Absolut, es ist natürlich, wer die Meilensteine regelmäßig hört, weiß, dass ich gerne das Wort Arpeggio benutze. Ja. Das heißt, es ist eine Akkordzerlegung und darauf ist ein Echo, ein sehr großes Delay. Das heißt, er spielt nur im Prinzip dig und dann kommt immer die Wiederholung dig. So, und das ist halt auch so ein typischer Pink Floyd-Sound, den es gibt. Und das Tolle an der Sache ist, die saßen also im Studio, hatten nichts zu tun, hatten auch keinen Click-Track, hatten kein Metronom, wussten nicht, welche Zeit. Und hat Simon Phillips, und das finde ich, wer Musik macht von euch da draußen, der hat sich vom Tempo her an den Delay-Zeiten orientiert. Das heißt, er hat geguckt, wie läuft das Delay, also Echo wäre im Prinzip Hallo, 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 Hallo. Und das hat er als Zeit für sich gesehen und hat das, was wir uns eben angehört haben, diesen Wahnsinns-Schlagzeug-Track, hat er nach dem Echo-Delay gespielt. Ich finde, das ist einfach wahnsinnig. Und die Gitarrenfigur, die variiert dann David Gilmour. Sie kommt während der Strophe, wird so ein bisschen akkordischer gespielt. Nachher hat er dann auch noch einzelne Melodielinien. Aber es ist im Prinzip immer das, was er zu diesem Song beiträgt. Dieses Ricky-Ticky. Das macht er in Perfektion. Und weil wir gerade hier über die Strophe und die Gitarre in der Strophe gesprochen haben, und wie wenig Pete Townsend auf diesem Song zu tun hat, hör mal rein, Pete Townsend, so singt er nämlich.
Blood, but you may find the blood is not enough. Give blood, and there are some who say it's not enough.
Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist für mich ganz wichtig, also das so zu hören, weil es ist völlig ohne Schnörkel, es ist in der Kernaussage bei Give Blood ein bisschen harmonisch aufgepumpt, es ist gedoppelt, mehrere Stimmen dazu, aber es hat eine Klarheit und eine Direktheit, die ich glaube, und nicht nur ich, auch viele Experten natürlich gesagt haben, die hätte Roger Daltrey von The Who so einfach nicht anlegen können. Also dieses eindeutige, dieses transparente, dieses klare Aussage, die klare Botschaft, die er da transportiert, und sehe ich auch so, aber werfen wir noch, weil es einfach so schön ist. Einfach noch ein paar Highlights bei der Nummer. Pino Palladino habe ich schon erwähnt. Und er tut mit dieser Bassfigur, die wir eben gehört haben, am Ende der Bridge passiert noch was, weil da geht's langsam zum großen Finale. Und da zeigt er mal noch, was er kann. Hör mal rein.
Macht ja tatsächlich Vibrato.
Ja, der macht, ja.
Wie beim Cello, oder?
Ja, absolut. Das ist fretless. Und in den Sechzehntelfiguren. Also das ist schon Wahnsinn. Also ich wäre froh, wenn sie spielen könnte, aber er macht tatsächlich noch einen Vibrato, wenn er in... Und das gibt... Ah, das macht richtig Tempo in dem Song. Und schöner Gimmick jetzt noch am Ende. Auch dieses Abschnitts, Simon Phillips, der stand total auf Herbie Hancocks Song Rocket. Also das war Herbie Hancock, Jazz-Pianist, der sich dann auch natürlich in der elektronischen Musik versucht hat, mit Drumcomputer und so weiter, Synthesizers. Und darin gibt es einen sogenannten Drum-Fill. Also Drum-Fill bedeutet, das ist eine Schlagzeugfigur. Wir haben vorhin schon mal gehört, du hattest so irgendwie dieses Herzrhythmusstörung da assoziiert. Und das ist so ein Übergang zwischen zwei Abschnitten, den der Drummer damit in deinem Drum-Fill ausfüllt. Und bei Herbie Hancock und Rocket, da hört man die Bass-Drum, die schlägt durch und das Ganze endet mit zwei Schlägen auf der Snare. Das macht wir hören rein. Und im Video gibt es, glaube ich, irgendwie so eine Puppe, die dann immer dazu zuckt. Das ist ja auch ein ganz tolles Video. Und weil, wie gesagt, Simon Phillips das so gut gefallen hat, also auch das elektronische Schlagzeug, er war da schon, hatte da schon eine Beziehung dazu, da hat er sich gedacht, okay, dann leihe ich mir das eben aus. Und weil das Tempo schon so geil ist bei dem Song, ja, dann braucht man eben einen schnellen Fuß und ich spiele den Phil nach. Und das klingt dann so. Er hat also den Original-Phil einfach genommen und nachgespielt und passt perfekt in den Song.
Und ich sage euch, das war nicht der Original-Phil Collins.
Nein, Phil Collins. Also es ist relativ simpel, also eigentlich der Song, auch harmonisch. Wir sind da irgendwo in C-Moll, gehen ein bisschen nach C-Dur. Es passiert da nicht viel, aber von den Instrumenten her, wie dieser Song durch diese einzelnen Elemente, Schlagzeug, Bass und die Simplizität der Vocals nach vorne getrieben wird, das ist wirklich meisterlich, möchte ich sagen.
Das Album hat eine musikalische Klammer, denn das Motiv des schlagenden Herzens kehrt am Ende des Albums zurück. Es ist sozusagen die Klammer, die die Geschichte zusammenhält. Come to Mama heißt der Song, in dem der Protagonist des Albums in den Mutterleib zurückkehrt. Vielleicht auch, um zu versuchen, ihre Perspektive einzunehmen. Und wo wir gerade bei der Klammer dieses Albums sind. Beim Cover fällt natürlich der schon erwähnte Orden ins Auge, aber es gibt noch andere Geschichten rund um das Cover-Artwork und den Titel des Albums, die man erzählen kann. Katharina.
Ja, also die Titelfindung hast du ja schon erzählt, oder Stefan, genau, dass ein Novel eigentlich als Scherz gemeint war. Aber das Foto, das finde ich ganz interessant, das habe ich vorhin auch schon erwähnt, das ist ja tatsächlich auch in White City aufgenommen worden. Und zwar in einer Straße, und da gibt es auch einen Namen für diesen Häuserkomplex, der da um ihn drumherum ist. Er steht im Zentrum, er ist umringt von der White City, von diesem Gebäudekomplex, der da heißt Mitchell House. Und dieser Gebäudekomplex befindet sich genau in einer Parallelstraße zur Bloemfontein Road. Also in diesem, ich möchte sagen, Commonwealth Quadrat. Ja, die Straßennamen habe ich vorhin schon angedeutet. Und es ist natürlich kein Zufall. Bei der Recherche habe ich wirklich gedacht, ich traue dir zu, dass du genau in diesen Stadtteil gegangen bist, um das Coverfoto aufzunehmen. Ja. Und er hat es gemacht. Er ist da hingegangen und hat sich dort die perfekte also es ist ja wie so eine Art Fluchtperspektive, rausgesucht.
Toll. Ich glaube, es war ein Schulfreund von ihm, der das Foto gemacht hat, ne?
Der Grafiker war ein Schulfreund von ihm, nicht der, der das Foto gemacht hat. Der das Foto gemacht hat, ist jemand anderes. Aber der Grafiker, dem er in der letzten Minute gesagt hat, schreib doch ein Novel mit drauf. Das war tatsächlich, und zwar ein Grundschulfreund, also Richard Evans. Der ist tatsächlich mit John Entwistle und ihm in die Grammar School, also in die Grundschule gegangen.
Schöne Geschichte.
Und der hat auch viele The Who Covers gemacht. Also,
okay. Ja. Wir gehen nochmal raus aus...
Kurz noch, weil wir haben ja jetzt den Orden bis jetzt nur einmal erwähnt. Ja. Und wir haben ja den Orden auch oben immer nur als negatives Symbol erwähnt. Er trägt ja hier einen Orden und er trägt ja den einzigen Orden. Und ich glaube, es ist das Orden einer Wohltätigkeitsorganisation, die auch vorher schon existierte. Das ist eine Gesellschaft, die hat sich gekümmert um benachteiligte Menschen. Ich glaube auch schon nach dem Weltkrieg selber. Und da hat er sich den Orden hergeholt. Also es ist dann doch schon noch so ein Lösungsansatz.
Ja.
Weißt du, was ich meine?
Es ist
der Orden, der auf der einen Seite für diese seelische Verkrüppelung steht und auf der anderen Seite hier dann doch den Orden, den er anzieht, der hat was damit zu tun, in der Gesellschaft
Gutes zu tun. Ja. Wir gehen mal raus aus London nach Nordwesten, nach Liverpool. 1985 war Liverpool noch nicht diese Touristenhochburg von heute, die zum Teil vom weltweiten Beatles-Tourismus lebt. Von den beiden Fußballclubs natürlich, Everton und FC Liverpool, von der Filmbranche, von den Banken. Damals war es eine Hafenstadt im Niedergang, zahlungsunfähig, hohe Arbeitslosigkeit und Tristesse. Der Mersey war ein grauer, schmutziger Fluss und es gab trotzdem Menschen, die dort geblieben sind. Zum Beispiel der Singer und Songwriter Peter Wiley, der stark verwurzelt war, ganz anders als eben Pete Townsend das für sich empfunden hat. Das hat Townsend imponiert und zum Song Brilliant Blues inspiriert. Der größte Hit von Peter Wileys Band War, oder auch Peter Wiley and the Mighty War, war The Story of the Blues von 1982. Das ist ein Song mit zwei Teilen. Der erste klingt ein bisschen nach New Wave und 80er Synthpop. Der zweite Teil ist eine Proklamation. Peter Wiley lässt tief in sein Seelenleben blicken. That's a problem, Gal. Too many oddballs, too many pocketbook psychologists and would-be philosophers with an axe to grind. But the solution, it's not easy, but it's a matter of coming to terms in your heart with the situation you're in. A matter of choosing how things go for you and not having things forced upon you. There are plenty of forces against you. Forcing you against your will, your ideals. You've got to hope for the best, and that's the best you can hope for. Im Text heißt es, es ist nicht einfach, aber es geht darum, dass du dich im Herzen mit deiner Situation abfindest. Es geht darum zu entscheiden, wie die Dinge für dich laufen sollen und dir nichts aufzwingen zu lassen. Es gibt viele Kräfte, die gegen dich arbeiten und dich gegen deinen Willen und deine Ideale zwingen. Du musst auf das Beste hoffen und das ist das Beste, worauf du hoffen kannst. Du musst gegen alle Hoffnung hoffen. Und Pete Townsend's Brilliant Blues erscheint fast wie eine Antwort darauf. Dabei bitte immer daran denken, dass mit der Blues die Musikrichtung gemeint sein kann, der Zustand der Traurigkeit oder die blaue Farbe. Brilliant Blues auf jeden Fall klingt strahlend blau, Katharina.
Ich versuche das mal so aufzufassen es mal zu sortieren. Also, du hast die blaue Farbe angesprochen. Ja. Die bringt uns zu der gesellschaftlichen Symbolik, die dahinter steckt. Ne? Also in Großbritannien gab es im Prinzip politisch betrachtet zwei Farben. Blau für die rechte und rot für die linke Position.
Das ist übrigens keine Interpretation von Katharina, sondern das hat Pete Townsend mal wirklich so beschrieben.
Genau. Und Pete Townsend wollte damit einfach sagen, dass das strahlende Blau nicht im Mersey fließt, also im Fluss, der durch Liverpool fließt. Und in einem Fluss, der aber ziemlich dreckig auch ist. Ja. Also so, ne? Ja. Also, aber trotz, dass der Fluss dreckig ist, fließt da keine blaue Farbe. Also es ist nicht rechts. Ne? Ja. So. Das ist die gesellschaftliche Ebene. Dann haben wir die Funktion auf dem Album. Welche Funktion hat dieser Song auf dem Album? Er ist praktisch eine Art emotionaler Ruhepunkt, finde ich. Der Erzähler reflektiert seine Vergangenheit ein bisschen wehmütig, aber mit einer großen Akzeptanz für diese Vergangenheit. Und es geht so ein bisschen um die Widersprüche des eigenen Lebens, so auch in der Großstadt. Also der Blues steht dann auch für Kummer und Traurigkeit und Brilliant, dieses Wort, auch gleichzeitig für Schönheit und Hoffnung. Das, was du eben gesagt hast. Und eben davon, dass man akzeptiert, dass der Schmerz Teil des Lebens ist. Und dann kommen wir auch zur persönlichen Ebene von Pete Townsend, der den Blues als Schmerz und eben Brilliant als auch eine Art von Klarheit versteht. Mhm. Und der dann selbst gesagt hat, the Brilliant Blues, also Die strahlenden Blautöne sind jene Momente, und jetzt zieht er es aufs Persönliche, in denen man erkennt, wie traurig das Leben ist und doch wie unglaublich kostbar.
Mhm.
Und das, all diese Ebenen verwurstelt er hier in diesem Song und schafft eine wunderbare, ich mag die Nummer total, weil sie auch so schön ruhig ist und so auch vor sich her fließt, ja auch so ein bisschen wie der Fluss. Und weil Pete Townsend auch darin tatsächlich bestätigt seinen Satz, den er auch sehr häufig sagt oder auch über sich sagt, alles was ich schreibe, hat etwas mit mir zu tun. Mhm. Und so ist es hier.
Und ich finde das spannend, dass er diesen Kollegen aus Liverpool, den Peter Wiley, erwähnt, aber nirgendwo geschrieben steht, dass es sich auf diesen Song beziehen könnte. Aber wenn der schon The Story of the Blues Part 1 und Part 2 heißt und dann heißt Pete Townsends Song Brilliant Blues, finde ich fantastisch, wie schön er quasi antwortet mit so einem Hoffnungsschimmer an diesen düsteren 80er-Jahres-Song. Die erste Single-Auskopplung aus White City, a Novel, war Face the Face. Wir gehen jetzt mal rein in diesen brachialen Snare-Drum-Break, wo die da einsetzt. Das ist, da haut's einem jedes Mal die Ohren weg. Ich finde es fantastisch.
Bisschen One Night in Bangkok.
Yeah, genau. Ja, so. Face the Face bedeutet so viel wie dem Gesicht ins Gesicht sehen. Klingt erstmal komisch, ergibt aber durchaus Sinn, wenn man weiß, Katharina hat es vorhin schon angesprochen, dass Face so eine Art Adelstitel in der Mod-Jugendkultur war, zu der sich The Who bekannt haben. Schaut sich Pete Townsend da selbst ins Gesicht, Stefan?
Also ich schaue erstmal dahin, was Pete über diesen Song selbst gesagt hat, weil das ist alles wahnsinnig schwer, was da an Überbau auch von ihm zu dieser Platte selber kommt. Und er hat mal gesagt, Face the Face ist ein Song über das Laufen oder über Menschen, die aufgehört haben zu laufen. Es ist interessant, denn nachdem ich ihn geschrieben hatte, entdeckte ich, dass T.S. Eliot in einem Gedicht namens Prof Rock eine Zeile geschrieben hatte, die lautete, wir müssen ein Gesicht vorbereiten, um den Gesichtern zu begegnen, denen wir begegnen. Und er spricht davon, eine gewisse Würde vorzubereiten, um seinem Schicksal zu begegnen. Und das ist, glaube ich, dann auch der Punkt. Es geht darum, sich darauf vorzubereiten, dem zu begegnen, ja, was halt auf einem zukommt. Also auch darum, sagt Pete, es zu suchen. Also
mit sich selbst, also sich selbst zu suchen.
Selbst sozusagen, zu suchen und schlussendlich auch sein Schicksal dadurch darstellen zu können.
Mhm.
Und du hast eben bei Peter Wiley richtig gesagt, dass Pete Townsend, dass er in Liverpool geblieben ist. Er ist geblieben und auch, wir reden nachher noch ein bisschen über den Film. Pete Townsend hat es sehr viel mit den Gebliebenen. Also bei White City ist ja eine Migrantenstadt eigentlich gewesen. Und er hat diese Ambivalenz zwischen der Bewunderung, dass die Menschen in der Lage sind, dort zu bleiben und sich dem zu stellen, was ihnen dort begegnet. Also gesellschaftlich, politisch, das alles hatte eine Bewunderung. Vielleicht hat er auch deswegen die Bewunderung für Peter Wiley in seinem Habitus in Liverpool gehabt, dass er eben nicht weggegangen ist. Er selber ist, das haben wir schon gehört, raus aus der Stadt. Er hat den großen Rock'n'Roll-Zirkus oder wie er ihn hier bezeichnet, den großen Rock'n'Roll-Krieg geführt mit The Who. Und er hat diese Bewunderung trotzdem für die, die da sind. Und das sind, glaube ich, auch die, die er als Leute bezeichnet, die aufgehört haben zu laufen. Also das sind diese Bewohner von White City, die sich dem, die trotz aller Widrigkeiten nicht gegangen sind, die sich dem stellen, was sich da tut. Und dazu gehören dann auch seine beiden Hauptfiguren. Jetzt kommen wir mal auf den Film. Nämlich Jim und Alice, die sich auch in dem Film dem stellen, auf was auf sie zukommt einfach. Denn sie bleiben in der Stadt. Es gibt auch die Zeile von den Geistern des Scheiterns, die wie von einer Sprühdose an die Wand gesprüht wurden. Und der Song dreht sich, sagt er, darum, trotz der Momente des Scheiterns, dem mit voller Idealismus ins Gesicht zu schauen. Also es ist schon auch eine positive. Face-to-Face ist ja auch von Angesicht zu Angesicht, auch vom Ausdruck her. Es ist auch wieder ein Pete Townshend Therapeutenüberbau, wie man sich da stellen will, in einer. Aber um deine Frage zu beantworten, ja, er schaut sich auch selbst ins Gesicht.
Danke.
Und nimmt natürlich auch sehr viel, wir haben es gehört, mein Großvater, mein Vater, ich habe es auch gemacht, natürlich viel seiner persönlichen Erfahrung des Scheiterns mit, auch natürlich seine musikalische Geschichte, auch natürlich das, was mit Keith Moon passiert ist, all diese Momente, da schaut er auch sich selbst ins Gesicht und sucht quasi die Momente des Schicksals, um ihnen begegnen zu können.
Für mich ist es tatsächlich der Kernsong seiner Therapie. Mhm. Weil, worum geht's? Er sagt auch in gewisser Weise, sei ehrlich zu dir selbst. Mhm. Und er stellt sich ja auch die Frage, oder er erkennt, dass sein öffentliches Ich, also der Rockstar, der Face, und das finde ich auch ein schönes Wortspiel dann an der Stelle, der Face, also der Anführer auch irgendwie der Modkultur, also er zählt sich zu den Anführern der Modkultur, was er ja auch ist, dass das nicht sein wahres Selbst ist. Und das wiederum kommt auch zu Teilen von seinem Lehrer, Mea Baba. Hat sich ja viel mit ihm auseinandergesetzt. Und der,
sein Guru.
Sein Guru. Und der vertritt ja auch den Satz, the face you show is not the soul you are. Und da schließt sich dann auch wieder so ein persönlicher Kreis eben.
Wir müssen an dieser Stelle nochmal in den visuellen Bereich springen. Es gibt dieses legendäre Video von Face the Face, in dem Pete im Glitzeranzug mit seiner Band auf der Bühne steht und Face the Face performt. Aber dieses Video ist ja nur Teil des von uns schon erwähnten Films, Stefan. Pete Townshend meint, der Kombination aus Album und Film gehört allein die Zukunft. Immerhin heute machen das Topstars wie Taylor Swift genau so. Da war Pete Townshend mal wieder prophetisch unterwegs, aber konkret, um was geht's im Film? Und warum ist er am Ende nicht so legendär wie das Album?
Also einfache Antwort aus meiner Sicht erstmal, weil er nicht so gut ist. Also, aber lass uns da ein bisschen weiter ausholen. Wir hatten schon die Purple Rain-Geschichte. Er hat wohl mit Eric Clapton mal im Kino sich Purple Rain angeguckt und war dann hinterher sehr begeistert. Und zwar über die Tatsache, wie Prince, ich zitiere, diese autobiografischen Bezüge so elegant in seinen Film eingebaut hat. Er beschloss daraufhin auch, kann ich billig machen, ist toll. Passt gut auch zu dem Album, passt gut zu dem Konzept. Ich möchte einen eigenen Film drehen, in dem die Straßenszenen aus dem Londoner Stadtteil White City mit Musiksequenzen kombiniert werden. Er wollte aber, und das war der Unterschied zu Purple Rain, weil er gesagt hat, okay, Prince als Künstler orientiert sich mehr romantisch und distanziert und sein Innerstes wird nur in der Musik dargelegt, also nicht im Filmischen. Und Pete Townshend sagte, nee, ich möchte eigentlich den Inhalt mehr aufs Filmische beziehen und nicht nur auf die musikalischen Teile selbst. Und dann hat er diese Geschichte gehabt. Wir haben jetzt viel über das Album geredet und es geht um White City und es geht um ein Ehepaar, Jim und Alice, die in diesem Stadtteil White City wohnen. Er ist arbeitslos, sie ist Schwimmlehrerin, sie unterrichtet Jugendliche im Synchronschwimmen. Er taucht in diesem Film auf als Pete Townshend, als er selbst und auch als Freund von diesem Jim. Der im Film, glaube ich, ein bisschen jünger ist. Und er taucht da als sein Freund auf, der ihn begleitet. So hast du die Geschichte von Jim und Alice, die im Vordergrund steht, immer wieder unterbrochen von Schwarz-Weiß-Sequenzen. Der Kindheit von Jim, die aber, um alle jetzt weiter zu verwirren, natürlich die Kindheit von Pete Townshend darstellt. Der emotionale Missbrauch, über den wir schon geredet haben. Und wir erfahren viel über Jim. Die waren am Anfang auch glücklich, Jim und Alice. Und man sieht diese Sequenzen auch. Dann sieht man aber auch das, was wir auch in den Songs beschrieben haben. Also diese toxische Männlichkeit, die halt nur noch einen Ausweg findet, nämlich Gewalt in der Ehe selber, dass das sich genau so artikuliert, diese Unzufriedenheit. Obwohl Pete Townshend auch sagt, ich wollte ihn jetzt nicht als Arbeitslosen darstellen und daraufhin ihn irgendwie schlecht dastehen zu lassen, sondern ich wollte einfach auch eine gewisse Grundlage für dieses Gewaltpotenzial darstellen können selber. Und der zweite Teil ist, wir haben drüber gesprochen, auch über Feminismus schon. Die Alice ist natürlich eine sehr selbstständige Frau, die sich gelöst hat von ihm. Sie hat die Arbeit, sie ist Schwimmlehrerin, selbstständig. Und der Plot ist, und jetzt kommen wir aufs Video, Pete Townsend kommt eigentlich nach White City, um dort ein Benefits-Konzert zu spielen, in dem Schwimmbad, wo sie Unterricht gibt, und zwar für das örtliche Frauenhaus. Und der Film endet dann auch mit dem Song Face the Face. Und wir sehen dann Pete Townsend, du hast es erwähnt, der tanzt dann so in diesem goldenen Smoking im Stil der 40er Jahre. Tanzt er sogar der Jitterbug, ein alter Tanz, ich glaube auch 50er Jahre rum.
Jitterbug.
Der da ist. Und jetzt kommen wir darauf, warum hat er es nicht geschafft? Weil ihm einfach das Geld ausgegangen ist. Also es ist zu kurz fürs Kino, ja, und zu lang eigentlich, um ein Musikvideo draus zu machen. Und Zitat Pete Townsend, es ist zu substanzlos für meine intelligenteren und scharfsinnigeren Fans. Also gut gemeint, auch gut gedacht und auch in die Zukunft gedacht, Film und Musik filmisch zu kombinieren, aber es ist leider in die Hosen gegangen.
Der Schlusstrack vom Album sollte eigentlich gar nicht drauf. White City Fighting, geschrieben von Pete Townsend für David Gilmours Soloalbum About Face, da ist es wieder das Face. Der wollte den Song aber gar nicht haben, der gute David Gilmour, und er hat ihn Townsend zurückgegeben. Warum das alles und warum der Song dann trotzdem der Schlüssel zu White City wurde, erfahrt ihr gleich. Hier ist White City Fighting. Diese Intros sind auch schon so schön episch auf dem Album. Ne? Machen andere Leute den ganzen Song draus. Stefan, wie gut, dass David Gilmour den Song für sich abgelehnt hat. Aber er spielt ja trotzdem mit.
Ich würde gerne den Song von Pete Townsend wieder zurückgeben, muss ich ehrlich sagen. Aber der Grund ist, also Gilmour und Townsend waren, wir haben ja auch schon drüber gesprochen, waren ja Best Buddies, muss man sagen. Die kannten sich schon lange. Also David Gilmour ist sogar extra nach London damals getrennt, um sich im Marquee Club The Who anzugucken, war ein großer Fan von der Band. Er hat sogar Pete Townsend mal als einen seiner Idole bezeichnet. Und umgekehrt war Pete Townsend natürlich, fand Pink Floyd super. Und er fand auch das erste Soloalbum von Gilmour aus dem Jahr 78 richtig gut. Das hat er ihm auch gesagt. Und da war es irgendwie auch so kaum zu umgehen, dass er 6 Jahre später, also Gilmour hat 6 Jahre für das zweite Soloalbum gebraucht, und eben für dieses zweite Soloalbum About Face 2 Songs beigesteuert hat. Und gesagt hat, hier, ich habe die Songs, nimm sie sehr gerne. Man muss sagen, dass das White City Album da noch ganz früh in den Anfängen war. Also da war ein Song wie White City Fighting war da überhaupt noch nicht angedacht für so ein Album, sondern es hat ihn weitergegeben und hat Gilmour, wie du es gesagt hast, hat den Song wieder zurückgeschickt, aus dem ganz einfachen Grund, und über diesen Grund reden wir heute in diesen Meilenstein, er war ihm zu persönlich. Also das war zu tief, das war zu persönlich. Gilmour konnte sich mit dem Text überhaupt nicht identifizieren, er konnte damit gar nichts anfangen, sagte zu Townsend auch, ich weiß gar nicht, was in White City vor sich geht, das kann ich so nicht singen. Also bitte nimm den Song einfach wieder zurück, es ist nicht zu machen. Und wenn wir hier heute über diesen therapeutischen Ansatz von Pete Townsend in diesem Album reden, dann ist das alles nachzuvollziehen.
Ja, klar.
Weil Gilmour
wie
war
gut,
jetzt,
dass er das auch zurückgegeben hat, gerade zu weitsichtig.
Und Townsend dürfte dann auch froh gewesen sein, weil er damals wusste es ja noch nicht, aber schließlich ist White City Fighting, Katharina hat das auch gesehen, einer der zentralen Songs auf dem Album überhaupt.
Ja, Katharina, der Schlüssel der Geschichte des Albums, Pete Townsend fährt, ich habe gerade gehört, er hatte gar keinen Führerschein, aber im Song singt er, dass er mit einem deutschen Auto ausgerechnet durch das Viertel fährt.
Ja, worum geht's? Es geht um Kämpfe und jetzt wird's interessant, auf unterschiedlichen Ebenen. Mhm. Also er sagt in der Nachbarschaft, also im Außen, im eigenen Herz, also im Innern und in der Geschichte, also in unserer eigenen oder mit unserer eigenen Vergangenheit. Und wir haben natürlich wieder unterschiedliche Ebenen in diesem Song. Wir haben eine erstmal auf den ersten Blick eine sozialkritische Ebene, also in der es tatsächlich um Gewalt als Ventil für Frustration geht, um Arbeitslosigkeit, Rassismus, soziale Isolation, also alles das, was in diesem Stadtviertel eben auch stattfindet, die Trennung von Arm und Reich, von Alt und Jung, Schwarz und Weiß und so weiter. Dann haben wir eine persönliche Ebene von Pete Townsend, der sich natürlich als Erzähler mit diesem Stadtviertel identifiziert, weil er in der Nachbarschaft aufgewachsen ist. Es ist praktisch sein Außen. Ja. Und er hat sich auch gefragt, ob er mit seiner Kunst, also die er gemacht hat mit The Who, tatsächlich etwas verändert hat oder ob er nicht einfach nur ein weiteres Kapitel des Kampfes illustriert hat.
Okay.
Ins Außen rein. Ja. Und dann gibt's praktisch die spirituelle Ebene, die auch dann mit der Vergangenheit und so weiter anknüpft. Also die äußeren Kämpfe spiegeln auch die inneren Kämpfe wider, habe ich schon gesagt. Und White City ist sowohl Ort als auch Zustand. Es ist auch so eine Art inneres Ghetto. Und das besteht aus Angst, Schuld und Nostalgie der eigenen Vergangenheit, die man ja auch und die er ja auch gerade, Pete Townsend, am Bewältigen ist, am Aufarbeiten ist. Und das sind alles innere und äußere Spannungen, die zusammenkommen und die dich ja am Ende tatsächlich auch als Mensch formen.
Spannend.
Ich hätte mir gerne ein bisschen Konkreteres gewünscht, muss ich sagen. Ihr merkt da draußen auch, wie sehr wir ringen um die Absicht, die hinter den Songs stand.
Aber für mich ist das fantastisch. Also ich finde gerade diese Vielschichtigkeit.
Ich weiß, dass du ein großer Fan dieser Abstraktion bist. Ich hätte mir manchmal gern gewünscht, weil dieses White City Fighting, natürlich ist es auch White City Fighting. Ich kämpfe gegen diesen Geist der Stadt. Es gibt nicht nur die Jungs, die auf der Straße kämpfen. Es ist so vielschichtig. Und da hätte ich mir, ich bin jemand, ich brauche manchmal so ein bisschen den musikalischen Gehstock.
Aber das Gute ist doch, dass du das auch genauso sehen kannst. Also ich finde, dass dieses Album so eine Tiefe hat, das merkst du ja nicht, wenn du das erste Mal hörst. Dann denkst du ja, das ist hervorragend produzierter 80er Jahre Poprock mit Elementen aus allen möglichen anderen Musikrichtungen drin. Es ist einfach funky, es ist mitreißend. Du kannst auf manche Nummern tanzen, manche Nummern kannst du schwelgen, aber du musst nicht in diese Tiefe einsteigen. Aber was mich so geflasht hat, ist dieser Moment, wo ich gemerkt habe, scheiße, wenn ich die Zwiebel häute, das kommt ja immer noch eine andere Schicht. Und das ist tatsächlich was man in der Therapie tut. Insofern ist genau diese Geschichte so faszinierend. Aber Stefan, du kannst ja auch einfach so
anhören. Es ist auch mein Empfinden. Also wenn ich Give Blood, das lief, haben wir auf Partys laufen gehabt. Und der Aspekt, der die Männertanzgruppe dann interessiert hat, war im Prinzip nur diese Blutsbrüderschaft. Der Rest ist alles untergegangen.
Stefan, wir sind mittendrin im Vermächtnis, wenn wir jetzt schon so darüber reden. Weil ich meine, wenn wir heute noch so darüber reden, lässt es uns ja nicht kalt, oder? Nach 40 Jahren.
Ich persönlich kann es in der Art und Weise, wie du es zum Beispiel vorhin persönlich geschildert hast, das nicht nachvollziehen, weil ich diese Erfahrung selber nicht gemacht habe. Ja. Insofern, um es nochmal zu wiederholen, konkretere Bilder würden mir weiterhelfen, um zu verstehen, was er denn mir sagen will. Mhm. Aber es ist natürlich im Vorgespräch hatten wir schon, es ist einfach ein hochtherapeutisches Album. Darum würde ich auch als Fazit sagen, das ist auch eine Art Berufserfahrung für Therapeuten. Lasst eure Patienten öfters mal ein Album aufnehmen.
Das kann auflegen.
Auch aufnehmen. Das kann helfen. Also ob Pete Townsend jetzt, ich sag mal, auf der klassischen, lass uns das Bild, der Couch sitzt oder ein Album, er haut das da alles raus.
Ja.
Und das, glaube ich, ist das Großartige dieses Albums, weil es halt, wie ich schon erwähnte, in diesem 80er-Umfeld ist, dieses 80er-Umfeld, was ja eigentlich so ein bisschen Plastik und künstlich war und aber in diesen 80ern innerhalb den Sounds, da schafft er es, diese Inhalte zu transportieren. Das ist das, was dieses Album heute noch so wertvoll macht. Eigentlich wertvoller als zu der Zeit, weil heute kann ich mich damit auseinandersetzen. Damals war es für mich nur einfach gute Musik mit einem guten Hook.
Ja.
Und das hat überdauert.
Katharina.
Für mich ist dieses Album das Ende einer Trilogie. Und die fängt tatsächlich auch, ich habe mich vor 20 Jahren angefangen, mit Pete Townsend zu beschäftigen. Die fängt mit mir bei Tommy an. Ein Junge, auch der psychische Probleme hat, der taubstumm und blind wird aufgrund dessen, dass er vom Außen was erfahren hat.
Ja.
Er geht weiter. Die zweite Folge für mich ist dann Jimmy in Quadrophenia. Der auch nach seinem Ich oder nach seiner Rolle in der Gesellschaft sucht. Und das hier ist im Prinzip die erwachsene Bearbeitung. Wir sind wieder ein Stück älter geworden mit Jimmy. Es ist für mich, ist Tommy, Quadrophenia und White City eine Trilogie. Und zwar eine ganz persönliche von Pete Townsend über sein Leben, über das, was er erfahren hat und wie er es verarbeitet. Und das empfinde ich als sehr besonders.
Ja, dem kann ich nichts hinzufügen. Katharina, Stefan, vielen Dank, dass ihr dabei wart bei diesem Monsterwerk. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Und ich habe noch einen Podcast-Tipp für euch. Wir haben uns ja heute viel mit der Psyche von Pete Townsend beschäftigt. Und wer sich darüber hinaus gern mit dem Thema Psychologie beschäftigen möchte, ist beim Podcast Wie wir ticken gut aufgehoben.
Wie wir ticken.
Wie wir ticken.
Wie wir ticken. Euer Psychologie-Podcast. Was ist das Gute an Geheimnissen? Und was das Schlechte? Wie entschuldigen wir uns richtig? Woher kommt unsere Sehnsucht nach Herkunft? Und wie wirkt die Natur auf unsere Psyche? Solche und viele andere Fragen beantwortet der Psychologie-Podcast der beiden Podcast-Champions Radio Wissen und Das Wissen. Lebensnah und wissenschaftlich fundiert nimmt euch unser Podcast Wie wir ticken mit in die Welt der Psychologie. Wir fragen nach den Ursachen von Gefühlen, Gedanken und Verhaltensweisen. Wir reden über Sehnsüchte und Süchte. Wir klären auf über psychische Erkrankungen, gehen zurück in die Kindheit und blicken ins Hier und Jetzt. Und wir sagen, wie man sich und andere besser verstehen kann. Wie wir ticken, euer Psychologie-Podcast. Von Radiowissen und Das Wissen von SWR und WR. Alle neuen Folgen findet ihr mittwochs in der ARD-Audiothek. Und ab Freitag überall, wo ihr sonst eure Podcasts hört.